Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Schon in der hebräischen Bibel spielt der Wein eine zentrale Rolle. Und natürlich ist das christliche Abendmahl, die Eucharistie, ohne den Weinkelch kaum denkbar. Warum der vergorene Traubensaft spirituell so aufgeladen ist, dieser Frage ist Maria Riederer nachgegangen.
Also dem Wein kommt schon sehr früh eine lebensstärkende und lebenserfrischende Kraft zu. Weil es natürlich auch etwas Berauschendes hat und das Berauschende, wenn man das spirituell sehen will, auch so einen Zugang zur Ekstase eröffnet.
Der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen. Ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten fetten Speisen, mit erlesenen reinen Weinen.
Da gibt es ja beim Jesaja diese Vorstellung, dass es dann ein großes Festgelage gibt als Endzeitstatus. Und da wird ausdrücklich von erlesenen, guten Weinen gesprochen. Auch als etwas, was das Leben lustig macht.
Ein Festgelage mit erlesenen Weinen. Dieses Bild kommt einem nicht unbedingt in den Sinn, wenn man an die Feier eines evangelischen Gottesdienstes oder einer katholischen Messe denkt. Und doch gibt es auch hier Essen und Trinken, wenn auch eher in symbolischen Dosen und weniger sättigend oder gar berauschend. In den meisten katholischen Kirchen wird die Gemeinde sogar vom Empfang des Weines ausgeschlossen. Nur der Pfarrer trinkt ihn. In der Kölner Kirchengemeinde Maria-Lüß-Kirchen ist das anders. Pfarrer Matthias Schneck.
Das ist die Vollständigkeit dieses Zeichens. Brot und Wein sind ja ein Zeichen für den Christus als Ganzen. Und der gegenwärtige Christus ist ja nicht zugesagt, weil irgendeiner irgendwelche Worte über Brot und Wein spricht, sondern die dort versammelte Gemeinde, indem sie Brot und Wein miteinander teilt, hat Anteil an der von uns geglaubten Gegenwart des auferstandenen Herrn. Und deswegen ist es die Verkürzung dieses Gemeinschaftszeichens, wenn man nur auf das Brot zurückgreifen muss.
Manche Gläubige empfinden gerade das Trinken des vergorenen Traubensaftes bei der Kommunion oder beim Abendmahl als belebend, obwohl es nur um einen kleinen Schluck geht.
Ja, das ist die sinnliche Erfahrung, ne? Des Zu-sich-Nehmens, des Sich-Einverleibens. Das geht über das Trinken sinnfälliger als über das Essen, also von diesem Minimalbrot.
Der Kirchenhistoriker Anselm Schubert hat sich in einem Buch mit der kulinarischen Geschichte des Abendmahls beschäftigt. Warum hat sich der Wein überhaupt durchgesetzt und nicht andere Getränke wie Bier, Met oder Wasser?
Die Frage muss man jetzt auf unterschiedlichen Ebenen beantworten. Also kulturanthropologisch und historisch wird man sagen müssen, es ist natürlich Wasser das Alltagsgetränk und der als kulturelle Errungenschaft oder technisch hergestellte Wein ist eine besondere Speise, die zu nur besonderen Feiertagen getrunken wird. Dann dazu kommt natürlich sicher auch der berauschende Charakter. Wir haben alkoholische Getränke praktisch in jeder Kultur von Anfang an. Das gehört tatsächlich immer auch zu diesen Riten mit dazu. Theologisch gesehen ist das Entscheidende, es ist schon der Wein immer das eigentliche Element gewesen, das für die Verbindung mit den Göttern steht. Und damit dann auch ins Christentum übernommen worden ist. Erinnern wir uns daran, dass auch in den jüdischen Pessachmählern etwa, ja, die ja älter sind als die christlichen Gottesdienste, die drei Becher Wein, die man trinken muss, vorgeschrieben sind. Das heißt, da vermischen sich jüdische Tradition, hellenistische Tradition und frühchristliche Tradition.
So wird der Wein im doppelten Sinne mit Geist, mit Spiritus versehen. Einmal durch den Gärungsprozess und dann durch religiöse Tradition und das sakramentale Geschehen im Gottesdienst. Im Lauf der Kirchengeschichte wurden zwar auch andere Getränke zugelassen, Bier, Saft oder auch Wasser, aber das hatte meistens mit mangelnder Verfügbarkeit zu tun oder mit Bewegungen, die den Alkohol aus der Kirche verbannen wollten. Diese Zeiten sind lange vorbei, auch wenn bis heute in evangelischen Kirchen bisweilen mit Rücksicht auf Kinder und alkoholkranke Menschen Traubensaft zum Abendmahl gereicht wird. Hanneke Schönhals, Winzerin im rheinhessischen Bibelnheim, möchte auch Spiritualität in den Wein bringen, auf ihre ganz eigene Weise.
Der Herbst ist die Ernte, das ist natürlich die faszinierendste Zeit, weil dann die verschiedenen Rebsorten und die Trauben zu probieren und zu gucken, wie sie vergären. Und da ist halt am meisten los, sowohl im Weinberg als auch im Keller.
In die Fässer und Flaschen, so wünscht es sich Hanneke Schönhals, soll nicht nur das Getränk fließen, sondern die ganze Geschichte seiner Entstehung, auch die spirituelle Geschichte. Vor 50 Jahren haben ihre Großeltern den Weinberg begonnen. Dann übernahm der Vater. Die Familie ist fest in der mennonitischen Tradition verwurzelt, die zur Täuferbewegung gehört.
Ganz wichtig war halt die Schöpfung nicht auszubeuten, sondern sie zu wahren. Dass wir von Gott geschaffen sind und auch die Erde von Gott für uns geschenkt ist. Und dass wir diesen Weingarten in dem Fall so bewirtschaften, dass es der Erde gut tut, dass es uns gut tut und dass es dem Leben gut tut.
Schon ihr Vater ist deshalb vom konventionellen auf den ökologischen Weinbau umgestiegen. Hanneke Schönhals geht noch weiter. Sie geht den Weg der biodynamischen Landwirtschaft nach Rudolf Steiner und findet dort eine andere Art von Spiritualität. Zum Beispiel in einem Ritual, dem sogenannten Segnen des Weinbergs.
Ja, das ist ein biodynamisches Präparat, was wir ausgebracht haben. Und das ist das Hornmistpräparat. Das Hornmistpräparat wird über Winter im Boden verbuddelt und dann rausgeholt im Frühjahr und dann ausgebracht. Aber bevor es ausgebracht wird, wird es dann in Wasser dynamisiert, eine Stunde. Und das ist dann schon hat schon einen spirituellen Hauch, ja. Wir haben es dann auch zu Fuß gemacht dieses Jahr zum ersten Mal. Wenn du da zu acht mit Eimern und so einem Handbesen durch die Weinberge und dann diese segnende Bewegung machst. Und es gibt ja auch so einen Tag, wo traditionellerweise früher die Pfarrer die landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen gesegnet haben. Also wie man es jetzt nennen mag, aber selbst wenn man es Präparate ausbringen nennt und aber die Geste des Segnens macht, dann hat es für mich schon auch seine Bedeutung.
Hanneke Schönhals ist aus ihren mennonitischen Wurzeln herausgewachsen. Die Anthroposophie und christliche meditative Praktiken sind ihr heute näher. Der pazifistischen und menschenfreundlichen Botschaft ihrer Kindheitsreligion fühlt sie sich aber weiterhin verbunden. Ihr Motto lautet »Der Rhythmus im Wein«. Darin liegt ihre persönliche Affinität zum Tanz, aber auch der Wunsch, den Menschen und dem Weinberg einen Rhythmus zu erlauben, der den Wein am Ende zu einem biologisch und ethisch guten Wein macht.
Der Wein hat es verdient, damit die Arbeitsabläufe auch harmonisch verlaufen. Dem Wein die Zeit zu geben, die er braucht, sowohl im Weinberg als auch in der Reife, dann wenn er im Fass liegt. Und das Gleiche gilt aber auch für uns, also dass wir uns auch unsere Zeit gönnen, die wir brauchen.
Hier und da wird ein solcher Wein der Familie Schönhals auch als Messwein benutzt. Das freut die Winzerin, die gerne Gemeinden oder einzelne Geistliche beliefert. Aber sie bemüht sich nicht aktiv darum, wirbt nicht mit dem Etikett Messwein. Tatsächlich ist das auch nicht nötig, denn alle nach EU-Verordnung hergestellten Weine sind auch potenziell Messweine. Das war nicht immer so, erklärt Kirchenhistoriker Anselm Schubert.
Infolge der Industrialisierung war ein Phänomen aufgekommen, das Kunstwein genannt wird, also künstlich hergestellter aus verschiedenen Nahrungsmitteln mit Farbstoffen und Alkohol hergestellter Wein. Und dagegen verwehrte man sich in der katholischen Kirche. Und um sicherzugehen, dass man tatsächlich nur echten, natürlichen Traubenwein benutzt, gründete man Messweinkellereien.
Die Kirche ist seit jeher bestrebt, für die Feier der Eucharistie Brot und Wein in einer Qualität zu verwenden, die der Heiligkeit dieses Sakramentes angemessen ist. Die Grundordnung des römischen Messbuches hebt hervor, der Wein für die Eucharistiefeier muss vom Gewächs des Weinstockes stammen. Vergleich Lukas 22, Vers 18. Und naturrein und unvermischt sein, das heißt ohne Beimischung von Fremdstoffen. Aus der Messweinverordnung der Deutschen Bischofskonferenz von 2014.
In dieser Verordnung wurde festgestellt, dass die weltlichen Reinheitsgesetze eine aus dem Jahr 1976 stammende kirchliche Regelung zum Messwein hinfällig machen.
Als Tradition gibt es immer noch Messweinstiftungen und auch die Kolbsche Messweinstiftung etwa am Juliusspital in Würzburg. Die stellen Messwein her, aber das ist tatsächlich nur noch etwas für Touristen. Das ist ganz normaler Wein, der in keiner Weise anders ist als der andere Wein, den die herstellen.
In Zeiten von Corona müssen auch die Gläubigen der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Lüskirchen in Köln bei der Kommunion auf den Wein verzichten. Pfarrer Matthias Schneck überlegt zusammen mit seiner Gemeinde, wie er die Vollständigkeit der Eucharistie, die ihm so wichtig ist, wiederherstellen kann.
Da gibt es auch schon Anfragen aus der Gemeinde und ich glaube, der Verzicht auf den Bestandteil des Weines bei der Kommunion, den können wir nicht mehr allzu lange rauszögern. Also Ideen gibt es, dass jeder oder jede ein kleines Gläschen hat oder so. Muss man aber überlegen, das muss ja würdig und würdig heißt für mich auch ästhetisch stimmig sein.
In welcher Form auch immer, In dieser Gemeinde sollen möglichst bald wieder alle in den Genuss des Weines kommen. Nicht nur der Vollständigkeit halber, sondern auch als Zeichen der Lebensfreude, als Geistgetränk vom Weinberg mit seiner uralten kulturellen Tradition.